Die Themen Mission und Weltkirche sind von ganz zentraler Bedeutung für die Kirche unserer Zeit und darum dreht sich's auch heute im Katechismus. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Pater Karl Wallner war am 22. November 2018 zu Gast in Leverkusen. Der österreichische Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Missio war mal wieder richtig gut drauf bei seinem dortigen Plädoyer für das Comeback des Christentums. Mission statt Frustration. Da haben wir von Radio Horeb ganz besonders und intensiv zugehört, als er beispielsweise über die Bedeutung von Afrika für die Zukunft der Weltkirche gesprochen hat. Pater Karl hat uns allen dort ordentlich was ins Stammbuch geschrieben. Das dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Da müssen Sie jetzt zuhören. Mission statt Frustration. Plädoyer für das Comeback des Christentums. Pater Karl Wallner.
Ich freue mich, dass ich sprechen darf über frohe Mission statt trauriger Frustration. Wir sind in einer besonderen Situation der Kirche, nämlich in der Situation, dass das Christentum in Europa, wenn es so weitergeht, versiegen wird, während zugleich die Kirche in den anderen Kontinenten wächst und eine große Zukunft hat, so wie es jetzt ausschaut. Ich möchte auch grüßen alle, die über Radio Horeb jetzt verbunden sind. Ich freue mich, dass die Reichweite deshalb sehr groß ist, denn das Thema ist wirklich wichtig. Wir haben einen Papst, der ein Missionspapst ist. Ich durfte erst vorige Woche wieder bei Papst Franziskus sein. So oft war ich noch nie bei den Päpsten, nicht einmal als Rektor der Hochschule Benedikt XVI., damals bei Benedikt XVI., aber jetzt als Nationaldirektor von Missio mit einem Missionspapst. Nicht bin ich für die päpstlichen Missionswerke zuständig. Und er sagt immer, ihr seid meine Missionswerke. Und er mahnt uns auch immer, dass wir nicht bloß Spenden sammeln, sondern auch mit Gebet vorgehen. Ganz kurz eben zu meiner Person. Ich habe tatsächlich seit 1999 bis 2017 offiziell die Hochschule Heiligenkreuz geleitet. Seit 2017 leite ich sie auch noch, inzwischen als interimistischer Rektor, bis mein Nachfolger ernannt ist. Also fast schon 20 Jahre. Diese Hochschule ist parallel zu meinem Kloster enorm gewachsen. Wie ich eingetreten bin in Heiligenkreuz, waren wir 42, jetzt sind wir 102 Mönche. Ich bin mit meinen 55 schon einer der Ältesten. Als ich die Hochschule 1999 übernommen habe, haben wir 62 Studenten gehabt. Auch schon relevant damals für die Kirche, weil die meisten Priester werden wollten. Jetzt haben wir 314. Die Statistik sagt, dass von diesen 314 178 bereits Ordensleute oder Priesteramtskandidaten sind und die anderen 138, 139, die sind am Überlegen. Wir haben auch Frauen, ja, aber alle, die bei uns studieren, müssen irgendwie so die Sehnsucht nach geistlichem Leben, geistlichen Stand, Ordensberuf, Priestertum haben. Ja, dann dürfen sie bei uns studieren, das ist unser Spezifikum. Das ist schon eine sehr große Sache und Heiligenkreuz ist zu einem binnenmissionarischen Zentrum geworden für Österreich und darüber hinaus, weil wir dringend etwas binnenmissionarisches tun müssen für die vielen, die bei uns sind, die noch nicht getauft sind, die aber hierher gekommen sind und die vor unseren Türen sind, die oft sehr religiös durch den Islam geprägt sind. Aber es gibt dort auch eine große Offenheit für das Christentum und da tun wir im Augenblick viel zu wenig. Zunächst einmal ein Blick auf die Weltkirche. Für mich ist das auch neu. Ich sage immer, ich lebe seit dem 1. September 2016 in einer neuen Kirche. Ich war eben immer an diesen Orten des Lebens, Heiligenkreuz. Ich war auch 8 Jahre Pfarrer, auch meine Pfarre ist aufgeblüht. Ich darf wirklich auf diese 8 gesegneten Jahre zurückschauen. Nicht bei meiner ersten Sonntagsmesse waren 32 Leute dort in der Kirche. Beim Sonntagsgottesdienst am Schluss waren es 150 in einer Gemeinde, die nicht mehr als 1000 Einwohner hat, war das ganz schön. Alles hat gelebt dann jetzt eben, war wirklich, ich durfte immer ein Orden des Lebens sein. Heiligenkreuz, diese Lebendigkeit, ich komme jetzt viel herum. Ich muss sagen, mein Kloster ist wirklich einzigartig und dieses Hochschulcampus mit diesen jungen Studenten. Und vielleicht habt ihr eben auch schon über Radio Horeb oder über die anderen Medien, über die Montagsmesse, über EWTN und KTV eben jetzt das auch mitbekommen. Was ich über Heiligenkreuz sage, ist fast unfasslich, weil es dort so viel Lebendigkeit jetzt eben gibt. Die Situation ist die, dass ich eine neue Kirche kennengelernt habe seit 2016 durch insgesamt 7 Reisen, die ich bisher unternommen habe. Nach Tansania, in den Senegal, also afrikanische Länder, nach Kenia, Südkenia, eben in die Turkana, dann in das Hurricane-Gebiet von Haiti. Ich war in Sri Lanka, wo es eine sehr lebendige Kirche gibt, denen viele zulaufen aus dem Buddhismus, die um die Taufe bitten, wo wir gerade ein Kloster auch bauen. Ich war in den entlegenen Gebieten von Myanmar, wo Mission Österreich eine Schule baut, dort für die Landbevölkerung, und wo die Christen eine Minderheit sind, aber eine sehr gläubige und auch wachsende Minderheit. Also ich habe plötzlich Neues erlebt. Ich weiß noch, meine erste Messe im Senegal, nicht, wo wir da in Thiès waren mit dem Bischof, tausende Menschen. Oder eben, ich kann mich erinnern, wie da am Fuß des Kilimanjaro der Vater Willi hat gesagt, nicht, also er hat am Sonntag immer die heilige Messe in der Zentralkirche und dann zieht er mit seinen Kaplänen unter der Woche herum und es gibt in den Small Christian Communities, also in den kleinen christlichen Gemeinden, gibt es dann eben immer jeden Tag am Abend dort eine Messe, nicht, also da zieht er dann herum. Und die Small Christian Community, das waren 400 Leute, die da zusammengekommen waren, nicht in einem Innenhof, nicht und aus der Muezzin gerufen. Ich durfte dort 11 Kinder taufen, nicht so en passant, nicht, ich kann nicht Kiswahili, aber es ist dort eine Lebendigkeit, die wirklich einfach unglaublich ist. Und beim Eintragen dann am Abend im Taufbuch, eben spät in der Nacht, da war der junge Kaplan, der Vater Josaphat, und es gibt da tatsächlich auch so ein Taufbuch, und der Vater Josaphat hat dann, ein junger Priester, 2 Jahre Priester, hat dann gesagt, wie viele Kinder ich denn schon getauft habe. Nicht, ich hatte dort gerade 11 Kinder getauft. Und hat Brust rausgeschoben und habe gesagt, na ja, ich bin jetzt 30 Jahre Priester, ich war lange Pfarrer, ich hatte 2 Pfarren dann auch, sicher 1300 bis 1500 Kinder. Und dann hat er gelächelt und hat gesagt, ja, ich bin auch schon 2 Jahre Priester, ich bin jetzt bei 5400. Also das ist so ein bisschen die Realität eben jetzt der Weltkirche, die wir dort jetzt eben haben. Wir sind Weltkirche erst in den letzten Jahren geworden, muss man sagen. Ja? Also in dieser Dimension, wie wir jetzt Weltkirche sind, hat es uns noch vor 200 Jahren nicht gegeben, wenn damals nicht eben die Missionare hinausgegangen wären, die wir haben. Und man muss auch immer sagen, Kardinal Schönborn hat das jetzt von der Jugendsynode eben auch uns immer wieder gesagt, also wir Europäer sind inzwischen auch, wenn die Bischöfe der Weltkirche zusammenkommen, wir sind eine Randerscheinung. Ja, rein quantitativ, nicht, also muss man das ganz einfach realistisch einschätzen. In Österreich haben wir 5,1 Millionen Katholiken. Also ich gehe jetzt nur von den, ob die gläubig sind, lassen wir mal weg, ja, weil da schaut's ja dann noch viel dramatisch aus. In der Schweiz sind's 2,6 Millionen, in Deutschland 23,3 Millionen. Ergibt in Summe 31 Millionen Katholiken in den deutschen Ländern. Österreich, Schweiz und Deutschland. Diese 31 Millionen sind gerade mal 2,4% der Weltkirche. 2,4% der Weltkirche. Wir sind 1,3 Milliarden. 1,3 Milliarden. Ja. Und diese Kirche wächst in Afrika. Sie wächst in Lateinamerika. In Lateinamerika haben wir das Problem mit den Freikirchen. Nicht, sie wächst in Asien. Afrika ist im Augenblick das am stärksten wachsende Land. Ich habe nur die Statistik mir geben lassen von Afrika. Vor 110 Jahren lebten nur 1% aller Katholiken in Afrika. 65% der Katholiken waren in Europa. Damals waren nur 2 Millionen Afrikaner katholisch. Heute sind es 220 Millionen. 220 Millionen in Afrika. Die Kirche boomt, es gibt 52.000 Priester in Afrika, 71.000 Ordensfrauen, 29.000 Priesterstudenten. Also allein wenn man die Zahl rechnet, 52.000 schon Priester, 29.000 Priesterstudenten. Ja? Die meisten Berufungen gibt es in Afrika. Ich habe das live erlebt eben jetzt, ein Priesterseminar in Dar es Salaam, Priesterseminar in Nairobi, Priesterseminar im Senegal, das Mission Österreich baut, Priesterseminar in Kandy, im Herzen von Sri Lanka, nicht diesen Boom an geistlichen Berufungen. Deshalb habe ich auch die Bitte, ich habe 2 Bitten an Sie. Das eine ist, nehmen Sie dann das mit, das ist das Mission Manifest. Ich sage dann noch was dazu. Das ist nur zum Durchlesen und einmal überlegen. Nicht, also da geht es um unsere Binnenmission. Und dann gibt es hier einen grünen Folder. Ja, da geht es um Ihr Gebet. Und im grünen Folder ist noch was drinnen. Da geht es um Priesterausbildung in Afrika. Was nur Mission Österreich macht, darum traue ich mich das hier sagen, denn ganz in der Nähe ist ja Aachen und ihr habt ja in Deutschland auch eine Mission, die Hervorragendes tut und der liebe Prälat Klaus Krämer, ich möchte da nicht in einem fremden Revier jetzt eben jagen, aber die machen keine Priesterpatenschaften. Und Mission Österreich hatte 1994 hatten wir 8.500 Priesterpatenschaften. Und das ist in den letzten Jahren so hinuntergegangen, wir sind jetzt herunter gewesen auf 1.900. Ja? Und seit ich Nationaldirektor bin, habe ich wie ein Irrer Werbung gemacht für Priesterpatenschaften. Jetzt sind wir wieder auf 2.600. Ja, wir haben seit 1980 22.500 Priester in Afrika durch diese Patenschaften eben jetzt gefördert. Die hätten immer wieder stehen, fast jede Woche steht ein afrikanischer Priester vor unserer Haustür und sagt, ohne euch wäre ich nicht Priester geworden. Ja, von unseren 22.500 Priestern sind inzwischen 82 Erzbischöfe oder Bischöfe. Ja, also die dann auch immer wieder jetzt eben kommen und dann oft sogar ihre Paten besuchen. Eine Patenschaft geht über 4 Jahre und ist pro Monat 50 Euro. Schön wäre es, wenn sich auch Gruppen zusammentun eben jetzt und dann eben hier etwas tun. Es ist das Wichtigste, was wir für Afrika tun können. Ja? Denn die Priester sind dort die Träger auch des Sozialen. Gut, das habe ich mich jetzt ein bisschen verredet, aber das ist mir immer ein Anliegen, wenn ich wohin fahre, ich glaube, es wird dann noch gesammelt für Priesterausbildung, da sage ich ein großes Vergeltsgott. Ja? Ich sage wirklich ein großes Vergeltsgott. Ihr könnt mit eurem Geld hier Dinge bewegen, die unglaublich sind. Du kannst dir in Afrika um 20.000 Euro ein Haus bauen, eine Schule bauen kannst du. Ja, um 20.000 Euro. Der Pfarrer weiß das, da kann man bei uns gerade mal die Sakristei ausmalen. Ja, das ist unser Geld dort in Afrika wert. Das ist die Realität, die wir dort haben. Was mich aber ein bisschen ärgert, ist, dass die deutsche Kirche oder wir in unseren europäischen Ländern noch so im Geld schwimmen und viel zu wenig eben jetzt für Afrika und diese Länder eben tun. Das ist mir eben wichtig und ein Anliegen. Ich sage immer, nee, gebt mir nichts, nehmt was mit. Lest euch das durch. Ja, das sind die wichtigen Sachen, die da drinnen stehen jetzt. Wir haben in Afrika eben jetzt allein von den Schulen her, wisst ihr, wie viele Schulen wir in Afrika haben, ja, wo unsere Schwestern, unsere Priester jetzt eben die erhalten und tragen? 53.000 Schulen, 53.221 Schulen in Afrika. Das ist die Realität eben jetzt der Kirche in Afrika. Und ich sage auch was dazu gleich, wenn wir nichts für Afrika tun, wenn wir denen keine Zukunft geben, wir werden hier nichts mehr in den Griff bekommen. Ja, nichts mehr werden wir in den Griff bekommen. Ja? Und ich sage noch was dazu, weil man immer sagt, also der Papst ist schuld an der Überbevölkerung und so weiter, wegen unserer Sexualmoral und verteilt denen doch Kondome und Pille oder sonst irgendetwas. Die bekommen die Kinder deshalb, weil sie keine soziale Absicherung haben. Die sind aufgeklärt, die sind nicht blöd dort unten, die Afrikaner. Ja, aber die haben eben kein Sozialsystem. Und Schulbildung, den Kindern Bildung geben eben jetzt, schauen, dass da ein Niveau reinkommt, dass sie die vielen Berufsschulen, jeder Pfarrer hat eine Berufsschule dort, wo die eine Ausbildung bekommen. Das ist Stiftung für Arbeit, für Zukunft, für Afrika. Und wenn wir das nicht tun, wird auch bei uns in Europa alles kippen. Ja, denn die Migration ist ohne Ursachen Hilfe nicht eben jetzt in den Griff zu bekommen. Und noch etwas, was man auch hier nie hört, und ich hoffe, dass das Radio Maria überall überträgt. Ja, wir haben wirklich das Phänomen, dass der Islam ganz stark propagiert eben jetzt Dominanz durch viele Kinder. Ja, also was man uns immer vorwirft, ja, die Realität ist eine ganz andere. Wir hatten jetzt gerade den Kardinal von Äthiopien da. Ja, da wird wirklich bewusst Propaganda gemacht unter den Muslimen, möglichst viele Kinder, um eben dort in diesem alten christlichen Land Äthiopien nicht dann irgendwann bald die Mehrheit zu stellen. Das ist die Realität, die wir in Afrika jetzt eben haben. Also diese Situation, wenn ich die jetzt eben anspreche. Aber ich lebe eben in einer neuen Welt, eine Kirche, die lebendig ist, die von uns auch vergessen ist. Das muss man auch sagen. Ich selber, ja, ich war in den 90er Jahren Pfarrer. Ja, Und ich habe selber geschaut, ich habe die Kirchen außen renoviert, innen renoviert. Ich habe einen Stock auf das Pfarrhaus draufgesetzt. Ich habe ein Pfarrheim gebaut. Der Kirchenplatz ist mit der Gemeinde gemacht worden und so weiter. Es wurde noch eine kleine Nebenkirche in einer Filiale gebaut. Das habe ich alles gemacht, ja. Aber ich muss das beichten, dass ich damals viel zu wenig für die Weltkirche gemacht habe. Viel zu wenig, ich wusste das auch nicht. Die Sammlung am dritten Sonntag im Oktober, der Weltmissionssonntag, die habe ich lustlos gemacht. Ja? Und vielleicht so, wie viele Pfarrer dann sagen, und heute ist Sammlung für die Weltmission durch Missio. Ja? Unglaublich demotivierend, nicht wie das läuft. Papst Franziskus möchte, dass der Weltmissionssonntag im Oktober ein kleines Pfingstfest im Herbst werden soll. Ja? Ich sag das wirklich, ich kann das aber auch die Pfarrer verstehen, die mir jetzt eben schreiben, ja, Missio macht so viele Aufrufe und schon wieder eine Sammlung eben jetzt und wir sammeln eh so viel. Ja, weil wir vergessen haben auf die Weltkirche und wie sehr wir denen noch helfen können in ihrer Wachstumsdynamik, wie viel unser Geld dort wert ist. Ein Beispiel, also zwei Sachen dazu. Missio München hat umgefragt, nicht, weil auch oft Priester unter den Spendern für Missio sind. Und dort ist die Statistik, die Altersstatistik ist ganz aufregend. Ältere Priester spenden gerne für Missio. Ja? Junge Priester überhaupt nicht. Ja? Die Jungen haben keinen Fokus mehr. Die sind so fixiert auch auf die eigenen Probleme, die wir hier haben. Ja? Pfarrgemein, alles wird immer weniger, das müssen wir restaurieren, das müssen wir irgendwie erhalten. Da ist dieser Fokus auf Weltkirche verloren gegangen. Und das Zweite, das habe ich live erlebt, die Geschichte habe ich vor zwei Wochen den österreichischen Bischöfen erzählt, damit die auch, übrigens auch die Bischöfe, da fehlt auch oft der Fokus. Aber das habe ich denen erzählt, weil es mir wirklich so passiert ist, vorigen Sommer. Bin eingeladen gewesen zu einem Missionsfest, nicht? Und der Pfarrer hatte die umliegenden Pfarrer auch eingeladen. Und er hatte einen alten österreichischen Missionar eingeladen, der jedes Jahr in Lebensgefahr ist, er ist 83 und wieder raufgeflogen worden ist, weil er fast am Sterben war an Malaria. Und er möchte aber wieder zurückgehen, der war auch dort bei der Messe dabei. Nicht? Und es war ausdrücklich Thema Missionsfest. Ne? Und ich habe gepredigt, ja. Und ich habe dort, waren viele Leute, ich habe gepredigt wie ein Wilder, ja, so wie jetzt, ja, weil hat mir Riesenfreude gemacht. Und der Pfarrer war ein guter Priester, muss wirklich sagen, ein guter Priester. Ja, es waren viele Leute und man hat gemerkt, das ist ein tief geistlicher, junger Priester gewesen. Und der Pfarrer hat sich dann bedankt und Pater Carlos, Nationaldirektor, ist so wichtig und so weiter. Und wir machen jetzt, hat er dann gesagt, gleich nach der Predigt, und wir machen jetzt die Sammlung. Die machen wir jetzt genauso wie in Afrika. Wissen Sie, wie das geht in Afrika? Da stellen Sie vorne Körbchen hin, ja, und dann kommen alle vor und dann wird gesungen und die joggen sich so vor, ja, und so, und das dauert 20 Minuten, ja, dann, und jeder wirft halt da diese Geldscheine, die eher ausschauen wie Klopapier, ja, das habe ich alles erlebt in Kenia und überall, also und in Nigeria, wie da gesammelt wird. Aber das ist wirklich, also dieser Opfergang, ja, der Opfergang. Das ist wirklich eine Sache in Afrika, ja. Und genauso machen wir es und hat die Körbe hingestellt und die Leute sind dann alle vorgegangen, aber jetzt kommt's, ja. Heute ist die Sammlung nämlich besonders wichtig. Heute sammeln wir für unsere neuen Kirchenbänke. Ja. Ich habe nicht gewusst, in welchem Film ich sitze, ja. Es war wirklich so, ja. Und der hat's nicht böse gemeint, man konnte ihm auch nicht böse sein. Er hatte gar keinen Fokus, ja. Natürlich ist das eine Belastung für einen Pfarrer, wenn er neue Kirchenbänke jetzt eben braucht um 40.000 Euro. Aber um 40.000 Euro baue ich dort schon eine ganze Schule in Afrika, ja. Das ist die Realität, die wir haben, ja. Und also dieses Vergessen auf die Weltkirche und auf die Weltmission. Und dabei sind wir in einer Situation, nicht, wenn Sie anschauen in Dhaka, nicht? Die Saudi-Arabier haben dort zwei riesige, Dhaka hat nur 5% Katholiken. Ja? Dort gibt es großen Frieden, ganzen Frieden. Bewusst, ich war bei islamischen Führern dort, ja, die sich bei der katholischen Kirche überschwänglich bedankt haben. Wir haben dort das Bildungssystem, glaube ich, 40% der Schulen und so weiter. Das Krankensystem würde ohne katholische Kirche nicht funktionieren. Ein großer Friede. Du hast auch keine Islamisierung noch in der Straße. Die Frauen sind nicht verschleiert. Ja, es ist noch eine sehr offene Gesellschaft dort. Nicht, aber du hast bereits fantasievolle Moscheen. Moscheen im Rohbau dort stehen, die Saudi-Arabier finanzieren. Und ein Führer, ein islamischer Führer, so eine Art Papst dort, wir waren in seinem Vatikan dort, das war ein wichtiger Staatsakt, über eine Bruderschaft, ein Marabout heißt das, über eine Bruderschaft von 40 Millionen. Der hat uns dort empfangen, sehr ehrenvoll. Sogar die Bischöfe kommen nur alle 2 Jahre zu ihm. Ja? Also so ganz hoch. Und dann hat es geheißen, der wird 5 Minuten mit euch reden, mehr Zeit hat er nicht. Dann hat das 1,5 Stunden gedauert. Und der hat geredet und geredet. Über was? Über seine Sorge der Islamisierung. Ja? Und dann hat er uns am Schluss jetzt eben gebeten, der muslimische Führer, der senegalesische Führer, hat uns gebeten, wir sollen mit ihm beten, ja, dass die Saudi-Arabier nicht weiter ihre Hassprediger dorthin schicken. Ja, also da könnte ich euch stundenlang in dieser Richtung Themen jetzt eben erzählen, die man bei uns auch nicht hört. Ja, und wir reichen sterbenden Christen hier in Europa hätten die Möglichkeit, diese jungen Kirchen dort zu fördern und zu stützen. Ja, das ist weltpolitisch relevant, ob wir den jungen Christen dort, ob wir die Christen dort fördern oder ob wir zuschauen, wie die auch eben jetzt dort eben, wie soll ich sagen, unterdrückt und ja, in die Minderheit gedrängt werden. Das ist wirklich eben ganz wichtig, das Ganze. Bei uns, zur Situation bei uns. Ja? Weil ich habe ja auch 10 Punkte. 10 Punkte. Ich bin erst am Anfang. Das war jetzt die Einleitung. Nicht? Ich habe 10 Punkte, was wir tun sollten und tun müssten. Ja? Also zunächst einmal eine kleine Analyse. Was ist bei uns passiert? Wir haben eine Demografie, nicht, die uns in diese Situation gebracht hat. Wir haben 1,3 Kinder pro gebärfähiger Frau. Ja? Also das heißt, die autochthone Bevölkerung in Europa schrumpft dramatisch. Ja? Wir brauchen 2,1 Kinder. Das ist eine demografische Sache. Ja? Die könnte mir als Christ auch völlig wurscht sein. Mir ist es völlig wurscht, ob es in 50 Jahren noch blonde Leute gibt. Es ist mir wurscht. Ja? Wichtig ist, wir sind eine Familie, wir sind Christen. Ja? Das ist für uns das Entscheidende. Und das ist das zweite Problem, neben dem der demografischen Entwicklung, die wir haben in Europa, schrumpfende Bevölkerung, übrigens überall, ja, auch in Polen, die zum Beispiel keine Migranten aus muslimischen Ländern aufnehmen, die haben 3 Millionen aus der Ukraine aufgenommen dort, nicht? Also in Polen. Das habe ich in der Ukraine, ich war in der Westukraine, die sich ja völlig verlassen vorkommen dort, die Christen und Katholiken von uns vom Westen. Nicht, da sind wir auch ein bisschen zuständig von Missio. Das war eine erschütternde Reise. 7 Millionen Ukrainer sind in den letzten 10 Jahren in den Westen gegangen. Die arbeiten in Polen eben, die arbeiten in Italien, nicht? Also das sind die Folgen der demografischen Entwicklung, die wir haben. Und wenn ich Nachrichten höre jetzt, wenn ich durch Deutschland fahre, und da fehlen die Arbeitsplätze, dort fehlen die Kinder, da funktioniert die Wirtschaft nicht mehr, dort braucht man Pflegekräfte und so weiter. Oder jetzt macht eure Regierung dann ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Das sind die Folgen der demografischen Entwicklung. Demografie, das ist die Bevölkerungsentwicklung der Statistik nach. Ja? Aber das Christentum, sage ich immer dazu, wir waren nie an die Rasse gebunden, ja, sondern wir sind immer global gewesen, globalisiert. Ja. Ob wichtig ist uns nur, dass wir im Glauben eine Gemeinschaft jetzt eben haben. Und da haben wir das zweite Problem, das größere Problem, dass die Weitergabe des Glaubens in den letzten Jahrzehnten nicht funktioniert hat. Ja. Wir waren über Jahrhunderte gewohnt, nicht nach den großen Troubles der Reformation, hat sich das Ganze dann irgendwie so geschliffen, dass der Glaube wurde weitergegeben, gleichsam kulturgenetisch. Man war katholisch oder evangelisch, ne? Und die Kinder sind dann halt zur Erstkommunion und dann zur Firmung und dann hat man katholisch geheiratet und zumindest zu Weihnachten und zu Ostern ist man in die Kirche gegangen, ja, und hat halt so irgendwie, das ist so automatisch irgendwie gegangen. Und das funktioniert nicht mehr, diese kulturgenetische Weitergabe. Sie ist abgebrochen. Sie ist wirklich abgebrochen. Nicht? Und das ist unser größtes Problem. Und wir haben heute die größte Glaubenskrise seit der Reformation. Sie ist größer als bei der Reformation. Da ging es, in welcher Weise man das Evangelium jetzt eben ernst nimmt, und die katholische oder evangelisch. Aber Luther war in seiner Grundintention ein frommer Christ, nicht? Der wollte mal ordentlich fromm sein, hat ein katholischer Kirchenhistoriker gesagt, nicht? Subjektiv fromm sein, nicht? Aber jetzt ist die Frage, ob es überhaupt mit dem Christentum weitergeht, nicht? Ihr seid hier, muss ich auch sagen, im Rheinland, also große Gegend da um Köln herum, das ist ja berühmt dafür, nicht? Ihr seid hier in einer sehr geprägten rheinländischen Katholizität und bei euch sind die Abbrüche noch nicht so sichtbar wie in anderen Gegenden. Ich habe vor 4 Monaten den Erzbischof von Hamburg, der war in Wien, und ich habe ihn ein bisschen herumgefahren und ein großartiger Mann übrigens, Erzbischof Hese, ich war sehr beeindruckt von ihm. Nicht? Und er hat erzählt, wie es in Hamburg ausschaut, dass sie zum Beispiel, also er rechnet, dass man in 10 Jahren die Landgemeinden nicht mehr halten kann, weil keine Leute mehr, keine Katholiken mehr dort sind, weil das so ausgedünnt ist, das Ganze. Nicht? Das ist die Realität, die wir vielfach jetzt eben haben. Wir haben die Situation zum Beispiel, die Statistiken sind ja auch dramatisch. Die Gebetspraxis zum Beispiel, es gibt eine Jugendstudie 2015, die Shell-Jugendstudie. 9% der jungen katholischen Deutschen beten. Nur 9%. Wissen Sie, wie viel bei den Muslimen beten? 80%. Ja? Bei uns 9%. Und das ist ja für mich das Zeichen, ob er wirklich im Glauben ist oder ob das nur eine Kultursache ist. Ja? Das ist dramatisch, würde ich sagen. Nicht? Wir haben in Österreich, hatten wir vor 25 Jahren noch 1,5 Millionen, die in die Kirche gegangen sind. Jetzt sind es 600.000 nur mehr. Ja, das geht ja mit einer Geschwindigkeit. Die österreichische Kirche ist von 2008 auf 2018 um 10% geschrumpft. Das ist dramatisch. Ja? Und unsere Bischöfe sind bei uns, zumindest in Österreich, dauernd beschäftigt, eben jetzt Pfarren zusammenzulegen und neue Strukturen zu schaffen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir haben ja in Bochum auch ein Kloster gegründet, nicht? Dort hat man halt schnell aus den Pfarren, die freilich erst nach dem Zweiten Weltkrieg geworden sind dort, weil das so gewachsen ist, das Ruhrgebiet, aber da hat man auf ein paar Pfarren hat man das reduziert dort. Ja, und unser Kloster ist dort inzwischen die bestlaufende Pfarre in Stiepel mit dem höchsten Kirchenbesuch dort, nicht? Weil dort die Mönchsgemeinschaft auch anzieht und weil das die Menschen jetzt eben anzieht. Also wir haben Verfallsprozesse, die dramatisch sind. Und wir haben eine Prognose zum Beispiel von einem weltlichen Institut 2017 bekommen, wie die Situation in Wien ausschauen wird. Das ist auch ein Teil der neuen Welt, in der ich jetzt eben lebe, weil ich war bis 2016... Ich war von 1999 bis 2016 in Heiligenkreuz. Und in Heiligenkreuz wir sind eben so viele Mönche. Es kommen Pilger, es kommen Touristen. Wir haben monatlich eine Jugendvigil. Wir haben Jugendsportwochen für sportliche Jugendliche. Ja. In Heiligenkreuz ist dauernd was los. Das ist eine Lebendigkeit. Papst Benedikt hat uns 2007 bezeichnet, eine Oase der Kraft. Ne? Oase ist ein schönes Wort, ja? Aber heute verwendet man oft auch das Wort Blase. Du bist in einer Blase. Ja? Und in gewisser Weise ist Heiligenkreuz eine Oase im Sinn einer Blase, weil draußen schaut es ganz anders aus. Und das erlebe ich jetzt dramatisch in Wien. Ich sitze da neben dem Stephansdom, 300 Meter daneben ist unser Büro, unsere Nationaldirektion von Missio Österreich. Ich bin da mittendrin. Wenn ich in der U-Bahn fahre, ja, und ich fahre immer im Habit, nicht? Die Wahrnehmung ist die, ich sehe alle anderen Formen von, wie soll ich sagen, von gesellschaftlich und religiös geprägt sein. Die Punks wollen sich ausdrücken, die Muslime wollen zeigen, wo es dazugehört. Ich bin weit und breit der einzige Christ, den man kennt und der einzige Priester. Das ist die Realität. Ich bin deshalb auch Event, muss ich sagen. Ja? Also wenn ich mit der U-Bahn fahre oder so in der Stadt gehe, also das ist gigantisch. Ja? Nicht, weil ich bekannt bin aus Fernsehen oder so, sondern ich merke das. Ich habe 1990, wie ich in Wien promoviert habe, nicht, da bin ich auch immer im Habit gegangen, aber da haben die Leute so geschaut. Jetzt schauen sie, endlich ein Priester. Ja? Da hat sich wirklich etwas verändert. Die Leute freuen sich, wenn sie Christliche sind. Die Leute flüstern mir zu in der U-Bahn auf Polnisch, ja, oder auf Deutsch oder auf Spanisch. Ja. Gelobt sei Jesus Christus, ich darf auf der Straße Verlobungen segnen und so weiter und so fort. Ja. Jugendliche laufen auch mich zu, manche schauen auch skeptisch. Und das, was mir auch schon passiert ist, wahrscheinlich schaue ich schon so alt aus, in der U-Bahn hat mir wer einmal Platz gemacht und mich hinsetzen lassen. Ja. Das war ein Moslem. Ja. Weil die Geistliche respektieren, unsere nicht. Ja? Also da nehme ich eben eine ganz neue Wirklichkeit im Augenblick jetzt eben wahr. Ja, Und diese demografische Studie eben jetzt für Wien sagt, dass wir 2047, kann man sagen, da lebe ich nicht mehr, werde ich nicht mehr leben, ja, aber trotzdem ist es beachtlich, 2047 werden wir in Wien nur mehr 16% Katholiken sein. 36% Muslime. Und der andere Teil wird dann aus der Kirche ausgetreten. Und wir haben in Wien auch das Glück, wir haben einen großen Prozentanteil von Migranten, die auch aus den anderen Bekenntnissen kommen, aus dem altorientalischen, syrischen, syrische Christen haben wir viele. Wir haben viele Orthodoxe, die kommen, die einfach auch da sind. Die werden auch stark sein dann. Ja? Aber mit den Katholiken, wenn ich das sage, ja, dann schauen die, sie schauen jetzt auch frustriert. Ja. Jetzt haben sie kommen daher, hören sich den Pater Karl an und der wird jetzt sprühen vor Begeisterung und so weiter. Ich sprühe auch vor Begeisterung. Aber das Erste, was wir machen müssen, um in die Zukunft zu kommen, wir müssen die Wirklichkeit wahrnehmen. Ja. Und wir haben oft auch in der Generation, die das noch erlebt hat, die gläubig geprägt ist und die das noch erlebt hat in den 60er, 70er Jahren, volle Kirchen, ja, die katholischen Vereine, die damals geboomt haben und so weiter und so fort, nicht? Also die vollen Feste der Kirche, die haben oft so romantische Vorstellungen. Ja, da müssen wir eine Jugendmesse einführen, ja. Und dann wird dort Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Das ist vorbei. Ja. Leute, das ist vorbei. Es wird nie mehr so wie 1960, wie 1970. Es wird nie mehr so werden. Ja. Zumindest nicht zu unseren Lebzeiten. Und das muss man einmal realisieren. Man kann darüber trauern, man kann sich darüber ärgern, man kann wütend werden, weil es ja auch Menschen gibt und Verantwortliche in der Kirche, die daran Schuld tragen auch. Ja. Aber die stehen eh bald vorm jüngsten Gericht. Ja, also das überlassen wir unserem Heiland, ja, und wir beten für sie. Ja, aber da gibt es eine ganze Dimension auch in der Kirche an theologischer Unbildung oder Irrwegen, die entweder bewusst oder unbewusst eingeschlagen worden sind, die uns auch in diese Situation gebracht haben. Also da gibt es auch Mitschuld. Das kann man alles jetzt eben sagen, aber die große Frage ist, wie komme ich in die Zukunft? Und nicht in Gnadenfatalismus verfallen, ja. Ich habe einmal gepredigt bei einer vor sehr, sehr intensiv gläubigen Menschen. Da habe ich auch mal diese Statistiken gebracht. Und dann haben die gesagt, ja, aber der Heilige Geist wird das schon machen. Und die Gnade Gottes wird, ja, Entschuldigung, ja, der Heilige Geist, der ist ausgegossen worden auf die Apostel. Und dann ist die Kirche hervorgegangen. Und die Kirche ist das Instrument des Heiligen Geistes. Wir sind das Instrument des Heiligen Geistes. Also wenn Gott was macht, dann macht er durch uns etwas. Und wenn wir etwas tun, dann wird er mitwirken. Aber ohne uns, das ist so, wie man oft um geistliche Berufe, wir beten eh um geistliche Berufe, nicht? Also habe ich mal in einem belgischen Kloster, ein Abt auf unserem Generalkapitel in Rom, nicht? Die sind dann auch ein Jahr später, ist das Kloster aufgelöst worden. Und da hat der Abt dort gesagt, wir beten jede Woche, beten wir eine Stunde, nicht, machen wir für, um geistliche Berufe. Und dann hat eine junge Äbtissin, die ein volles Kloster in Frankreich hat, hat ihn gefragt, Monseigneur Abbé, lieber Herr Abt, ja, und machen Sie auch etwas dafür. Nehmen Sie junge Leute auf, bieten Sie Kloster auf Zeit an, ja, machen Sie Werbung dafür, dass Menschen in Ihr Kloster kommen. Und dann hat der Abt geantwortet, nein, das machen wir nicht, weil wir glauben eigentlich nicht mehr, dass wer kommt. Ja? Und das habe ich oft schon bemerkt in der Kirche. Wir beten um geistliche Berufe oder um dieses und jenes, aber wir meinen es gar nicht mehr so. In Wirklichkeit haben wir schon resigniert. Nicht? Das ist überhaupt das Problem mit unserem Bittgebet. Nicht? Unser Bittgebet ist Blabla geworden. Ja? Lieber Gott, bitte gib, dass der weiße Riese seine Waschkraft nicht verliert. Weil da gab es einmal einen Pfarrer in Heiligenkreuz und der hat sich immer geärgert, dass die Leute so sinnleer die Antworten geben, nicht? Bitte, und die haben immer, wir bitten dich, erhöre uns, wir bitten dich, erhöre uns, wir bitten dich, erhöre uns, nicht? Und dann hat er mal eine Fürbitte eingefügt. Bitte, lieber Gott, gib, dass der weiße Riese seine Waschkraft behält. Wir bitten dich, erhöre uns, ja? Das heißt, sinnentleert beten. Ja? Und das ist überhaupt eben unser großes Defizit, dass wir Gott nichts mehr zutrauen. Ja? Wenn ich das auch gleich sagen darf, darüber predige ich permanent, weil ich das Gefühl habe, dass deshalb die Freikirchen so einen Zulauf haben. Ja? und auch einen Segen bekommen, weil dort eben wirklich die glauben noch, dass Gott etwas tut, dass Gott eine Wirklichkeit ist und nicht eine fromme Fantasie, wo ich jetzt in die Kirche gehe, um irgendwelche nette Gefühle zu haben oder eine Pflicht abzusitzen. Weil wir gehen, im Regelfall gehen wir in die Kirche, weil wir in die Kirche gehen. Ja? Wir sollten aber in die Kirche gehen, weil wir mit Gott mitarbeiten wollen oder weil wir von ihm erwarten, dass er die Welt verändert, dass er etwas tut, dass er etwas wirkt. Das ist übrigens sehr motivierend, auch möchte ich euch sagen, wenn Sie am Sonntag in die Kirche geht und ihr nehmt euch, heute bete ich für mein Enkelkind oder für meinen Nachbarn. Und ich habe gerade gehört, der hat eine Krebsdiagnose bekommen. Für den will ich heute beten. Oder heute bete ich einfach mal für meinen Mann, ja, weil er immer derischer wird. Ja, Blödsinn. Ja, verstehen Sie das Wort? Ja, also ein Anliegen haben, eine Intention haben, etwas von Gott erwarten und von Gott erbitten, das wäre ganz wichtig eben jetzt. Ich habe oft schon provoziert jetzt bei Gottesdiensten, dafür oft so große Festgottesdienste halten. Warum seid ihr gekommen, frage ich am Anfang. Warum seid ihr hier? Ja, was erwartet ihr von Gott? Es gibt dieses, ich weiß nicht, ob es ein Witz ist, aber in Afrika, wo es lange nicht geregnet hat, nicht? Und dann bitten die Gläubigen den Pfarrer, er soll einen Gebetsgottesdienst um Regen machen, und der Pfarrer macht, und die Leute kommen in Massen, kommen sie zu dem Gottesdienst, nicht? Und der Pfarrer schaut aus der Sakristei raus, nicht? Schaut in die Kirche, alles voll, geht raus, fängt zu toben an und sagt, geht sofort wieder heim, ihr Heiden. Keiner von euch hat einen Regenschirm mitgenommen. Ja? Versteht ihr? Ja? Wir erwarten nichts mehr von Gott. Ja? Also das ist das Problem eben, das wir heute eben auch haben. Ich habe deshalb, weil die Missionswerke sind ja gegründet worden, und das ist gleich eine der Formen der Lösungen, die ich geben möchte auch, oder der Tataufrufe, die ich hier geben möchte auch, wie wir eben jetzt zu einer fröhlichen Mission kommen. Ja? Ich habe die päpstlichen Missionswerke sind entstanden, wie 1822 eine einfache französische Frau, Pauline Charicot, sie ist nicht bekannt, sie ist auch noch nicht selig gesprochen, die hat 1822 ein Werk des Gebetes gegründet, Werk der Glaubensverbreitung. Und sie hat einfach begonnen, mit anderen eingesetzten Rosenkranz täglich zu beten für einen Kontinent, der noch nicht christlich ist. Ja, und für die Missionare eingesetzten und so weiter. Fünf haben sich dann zusammengeschlossen und eine Rose gebildet. Also fünf Gesetzchen, ein Rosenkranz, diese Idee der Rose, die man jetzt eben Gott schenkt. Diese Pauline Charicot hat dann in kürzester Zeit 2 Millionen Franzosen gesammelt gehabt zu diesem, sie hat es genannt, lebendigen Rosenkranz. 2 Millionen Franzosen. Auch eine logistische Meisterleistung damals im 19. Jahrhundert. Und dann hat sie war immer in Verbindung mit französischen Missionaren, und dann hat sie gesagt, okay, täglich ein Gesetzchen Rosenkranz und einmal in der Woche bitte einen Sou als Spende. Ein Sou, das ist 50 Cent, wäre das umgerechnet, nach dem damaligen Wert. Also nicht viel, aber dadurch, dass das so viele waren, die gebetet haben, war plötzlich beides da. Es war plötzlich die Gnade da durch das Gebet, und es war plötzlich auch das Geld da, um die Missionare zu unterstützen. Ich habe sie gesehen, diese Kirchen, am Fuß des Kilimanjaro in Haiti. Ich habe sie gesehen in Yangon. Diese Kirchen, die französischen Missionare damals im 19. Jahrhundert erbauen konnten, ihre Missionsstationen, heute noch bespielt, heute noch eben Zentren lebendigen Lebens. Also durch das Gebet. Übrigens war dann auch Mitglied dieses lebendigen Rosenkranzes eine junge Französin in Lisieux, die mit 16 Jahren in den Karmel eingetreten ist, die heilige Therese von Lisieux. Ja, und diese, also ich kann das nicht nachweisen, aber ich habe es jetzt auch den Bischöfen gesagt, weil die das auch nicht wussten. Ich vermute, dieser Spruch, den sie gesagt hat, vor ihrem Tod, vor ihrem jungen Tod, sie ist ja mit 26 dann gestorben, die heilige Therese, ich werde vom Himmel Rosen regnen lassen, ja, dass das auf den lebendigen Rosenkranz von der Pauline Charicot sich bezieht. Ja, und übrigens wurde dann diese Therese von Lisieux zur Patronin der Weltmission. Sie ist unsere Patronin für die Weltmission, nicht als betende Karmelitin. Und Papst Franziskus sagt uns das auch immer wieder, fangt mit dem Gebet an, aber ein Gebet, das eine Absicht hat. Ja? ein Gebet, das etwas verändern möchte. Und der Rosenkranz war immer ein solches Gebet. Und ich habe mir dann 2016 schon gedacht, erstes Treffen mit dem Papst. Ich war oft schon beim Papst als Rektor, das erste Mal als Nationaldirektor, bekomme eine Gänsehaut, weil der Papst sagt uns, fangt mit dem Gebet an. Spenden sammeln ist mir zweitrangig. Fangt mit dem Gebet an. Mehr Mystik. Da habe ich mir gedacht, Pater Karl, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was meint der Papst da? Hab hin und her. Und dann bekam ich zeitgleich sehr viel Kritik auch, weil die Leute gesagt haben, Pater Karl, du bist so ein Missionar in Österreicher und die Jugend und du warst jetzt jahrelang Jugendseelsorger und so weiter und du hast da in der Hochschule so viel aufgebaut und jetzt auf einmal willst du dich nur mehr um Afrika kümmern und um Asien und nur mehr. Das war wirklich immer kritisch gemeint. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich brennt ja mein Herz binnenmissionarisch. Und dann hat uns der Papst noch gesagt, mehr Mystik und versetzt eure Heimatländer in eine missionarische Aufbruchstimmung. Ja? Und dann kam das Jubiläum, 100 Jahre Fatima. Ja? Und ich hatte, da haben in Indonesien hat dieselben Farben wie Österreich, rot, weiß, rot. Und in Indonesien haben die Katholiken, größtes muslimisches Land, ein Gebet gemacht, eben Rosenkranz, für den Frieden in Indonesien. Und sie hatten Rosenkränze gebunden, die waren rot-weiß-rot. Und das sind auch unsere Landesfarben in Österreich. Und da habe ich eine Gänsehaut bekommen und dann wusste ich, was ich mache. Gebetsaktion gründen, Gebetsbewegung für junge Menschen in Österreich. Die Aktion haben wir genannt Gott kann, sie ist ganz einfach. Du betest täglich ein Gesetzchen vom Rosenkranz für einen jungen Menschen, wichtig, den du kennst, der fern ist von Christus oder noch nicht getauft. Ja? Aber du musst ihn kennen. Es kann ein Enkelkind, Urenkelkind, du kannst doch fünf Kinder nehmen, fünf junge Leute nehmen. Ja, du kannst doch dauernd wechseln, das ist ganz wurscht, ich tue oft wechseln. Ich habe aber immer zwei Muslime, für die ich täglich bete. Seither laufen mir die anderen Muslime die Türen, um getauft zu werden. Nicht? Aber dass das Gebet konkret ist. Und ich bin auch motiviert, immer zu beten. Ja? Dadurch, dass ich immer konkret an jemand denke. Und wenn du schon was betest, Rosenkranz, musst du nichts zusätzlich beten. Und ein Gesetzchen, das kann doch jeder schaffen. Ja, ein Gesetzchen Rosenkranz. Ich rede darüber wie ein Irrer. Es ist mir in diesem einen Jahr gelungen, nicht mehr gelungen. Wir haben nicht mehr als 6.600 Mitglieder. Aber wir sind schon übergeschwappt auf Bayern. In Bayern beten viele mit. Aber du kannst einem Bayern, kannst du ja nicht einen rot-weiß-roten Rosenkranz geben. Ja, deshalb haben unsere lieben Cenacolo-Jugendlichen auch weiß-blaue. Nicht blau-weiß, das habe ich gelernt. Weiß-blaue, ja, Rosenkränze geflochten. Und dann, auch in Deutschland gibt es das Problem, habe ich gehört, dass dort die Jugend fern ist von Gott. Ich habe jetzt leider keinen mit, aber wir haben inzwischen auch schon schwarz-rot-goldene Rosenkränze gemacht. Und es war, unser Papst war ganz begeistert. Der hat mal, jedes Mal habe ich ihn einen Rosenkranz hingehalten und hat ihn mir gesegnet, habe ich ihm kurz erzählt, wir beten für die jungen Menschen in unseren Ländern. Ein Gesetzchen Rosenkranz, ja. Und wir haben jetzt wir haben schon hunderte, tausende Rosenkränze jetzt in Afrika verteilt. Es gibt ganze Schulen in Afrika, in Indien. Da gibt es sogar ein Video von einer Mädchenschule, die wir gefördert haben. Da treten die Mädchen jeden Tag in der Früh, da hast du so mit Schuluniform 300 Mädchen. Und dann beten die dort ein Gesetzchen vom Rosenkranz für die jungen Menschen in Österreich.
Das war Pater Karl Wallner am 22. November 2018 in Leverkusen, Mission statt Frustration, Plädoyer für das Comeback des Christentums. 10 Punkte, was zu tun ist für Mission statt Frustration, die erwarten uns noch. Das hören wir dann in einem zweiten Teil, morgen am Dienstag, 11. Dezember um diese Zeit, 16.30 Uhr im Katechismus wird das der Fall sein. Muss man nicht sagen, dass das Ganze auch auf CD und in der Horeb-Mediathek dann sein wird. Hier im Programm folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.